Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme aus dem Off. Die Stimme aus dem Off ist für mich die Stimme von Gott, die ich hauptsächlich nur in der Stille hören kann. Das heißt also, wenn ich im Off bin, im Off-Modus, wenn ich auch mal Handy ausschalte oder wenn ich in meinem Camper bin. Und ich möchte hier in meinem Videocamper von Menschen erfahren, was sie hören, wenn sie in den Off-Modus gehen. Welche Stimme hören sie? Was sagt Gott zu ihnen, auch in Krisenzeiten? Wie kommen sie durch Krisen hindurch? Mit Hilfe von Gott. Und ich freue mich sehr, ich bin heute in Wetter, dass Christian Bremiker bei uns ist, der CEO von Abus. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Hallo Andrea.
Es wäre eine große Ehre.
Klasse.
Wir duzen uns beide schon, weil wir uns schon vorher begegnet sind und da sind wir zum Du übergegangen. Und du hast einen Spruch an die Tafel geschrieben, an Gottes Segen ist alles gelegen. Was bedeutet dieser Satz für dich?
Ja, der bedeutet für mich auf der einen Seite Tradition. Und jetzt kriegt man vielleicht ein bisschen Schreck. Warum Tradition? Ja, weil ich einfach sehr dankbar bin, dass auch schon bei mir in der Familie dieser Spruch Leitspruch war und ganz viel Bedeutung hatte. Wir bei Abus schauen gerade in diesem Jahr auf 100 Jahre Firmengeschichte zurück. Da kann man sich vorstellen, da ist wahnsinnig viel passiert. Und bei Abus gab es sehr, sehr viele kritische Zeiten auch, sehr viele gute Zeiten auch. Aber wir haben uns immer wieder daran festgehalten, an Gottes Segen ist letztendlich alles gelegen. Wir können als Menschen uns oft noch so abstrampeln und stellen fest, es geht trotzdem daneben. Aber wenn man mit Gott das zusammen macht, dann durchlebt man Niederlagen ganz anders und man durchlebt auch Siege ganz anders und Erfolge. Und deswegen muss ich sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ist für mich persönlich eine eigene Erfahrung, aber es ist halt eben auch die Erfahrung, die wir im Unternehmen immer wieder machen durften.
Du hast gerade gesagt, man erlebt Krisen auch ganz anders, man erlebt Rückschläge ganz anders, weil man mit Gott unterwegs ist. Wie habt ihr das in der Familie? Du bist der Urenkel von August Bremiker, der mit Emma zusammen vor 100 Jahren Abus gegründet hat, mit 63, unglaublich. Wie habt ihr das als Familie erleben dürfen? Wie hat Gott euch durch Krisen getragen? Weil das Unternehmen hat ja auch den Krieg überstanden, das war ja eine ganz, ganz heftige Krise. Mhm. Wie habt ihr da den Segen Gottes erlebt?
Also ich fange direkt mal bei meinem Urgroßvater, dem August, nämlich an. Man muss sich vorstellen, der hatte 12 Kinder mit seiner ersten Frau bekommen und dann starb nach wenigen Monaten das letztgeborene Kind, das 12. Das war ein ganz harter Schlag. Aber was beide noch nicht wussten, dass kurze Zeit danach auch seine Ehefrau abscheiden musste und verstorben ist. Und das war natürlich für meinen Urgroßvater ein Riesenschlag. Er stand nun jetzt allein mit 11 Kindern. Wie soll es da überhaupt weitergehen? Und Gott hat in dieser Zeit sich ihn in einer ganz besonderen Weise gezeigt, indem er nämlich schon im Vorwege wusste, es gäbe eine Frau, mal nämlich die Emma, gerade von sie zitiert, die bereit wäre, muss man sich mal vorstellen, einen Mann zu heiraten, der 11 Kinder hat. Also ich kann mir das kaum vorstellen, wie man so viel Mut haben kann. Ja. Wahnsinn. So, und dann nicht nur das. Sie wusste einfach, sie musste auch richtig hart mitarbeiten. Es waren ganz einfache Verhältnisse seiner Zeit. Und dann war sie diejenige, die im Unternehmen richtig mitmalocht hat und war eigentlich so die erste Dame, die gerade hier im Ruhrgebiet sich gewagt hat, zu unseren Kunden rauszufahren und die ersten Vorhangschlösser zu verkaufen. Und das muss man überlegen. Auf der einen Seite Ehefrau, auf der anderen Seite Mama von nicht eigenen Kindern, 11, und dann auch gleichzeitig im Unternehmen engagiert. Und da haben sie einfach erlebt, wie Gott reichen Segen geschenkt hat. Denn wenn er alleine geblieben wäre, ich kann mir nicht vorstellen, wie man als Mann das packen kann, 11 Kinder halt eben weiter nach vorne zu bringen. So hatte Gott einfach diese Frau für ihn vorgesehen, als Segen.
Wahrscheinlich wird es dann Abus in der Form auch gar nicht geben. Das hätte er ja alleine gar nicht packen können.
Genau. Ja. Genau so.
Wie vor 100 Jahren ist Abus gegründet worden von August und einigen seiner Söhne. August Bremiker und Söhne. Dadurch hat sich der Name Abus, dadurch ist der Name Abus ja entstanden. Und du hast gerade schon gesagt, Emma, die Frau, die zu Hause alles geschmissen hat, die sich um 11 Kinder gekümmert hat, die hat auch richtig mit rangeklotzt, als das Unternehmen gerade gegründet worden ist. Was hatte sie für Aufgaben im Unternehmen? Was hat sie genau gemacht?
Also sie war jemand, der einfach Menschen auf ihre Art und Weise begeistern konnte. Es ist sehr interessant, man sieht sie meistens auf alten Bildern immer schon mit einem gewissen Stock. Und bei uns, wir haben so eine Hall of Fame, so die Pioniere, Vertriebspioniere von Airbus, und da ist sie an der ersten Stelle. So, und wir sagen immer so spaßeshalber, naja, sie war eine Dame, die wusste, wo es lang geht. Ich glaube, sonst hätte sie auch nicht die Entscheidung getroffen, 11 Kinder zu übernehmen. Und wir haben immer so spaßeshalber gesagt, und bist du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt. So, sie war also bei den Kunden vor Ort eine sehr respektvolle Persönlichkeit. Seinerzeit ja eigentlich voll undenkbar. Eine Frau geht zu einem Eisenwarenhändler.
Vor 100 Jahren.
Vor 100 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Also dann merkt man schon, wie couragiert die Dame gewesen sein muss. Aber sie hat das getan, weil sie einfach merkte, mein Einsatz wird jetzt gebraucht und dazu bin ich bereit. Und nochmal, mein Großvater, also der Sohn von dem August, der Werner Bremiker, war mein Nachbar über viele, viele Jahre. Der hat mir erzählt, in der damaligen Zeit, da waren wir als Familie so arm, da mussten wir uns als Kinder entscheiden, wenn wir am Tisch saßen beim Frühstück, ob wir Butter oder Wurst auf dem Brot haben wollten. Oh. Beides konnte man sich nicht erlauben. Und das ist ja für uns heute einfach unvorstellbar. Es war wirklich Armut da. Und deswegen, jeder brachte sein Gesamtes, was er hatte, einfach ein zum Unternehmen, um halt eben für die Familien zu sorgen, aber auch für die angestellten Familien dann, um ihnen einfach eine sichere Arbeitsstelle zu geben.
Wie hat euch das geprägt als Familie, dass ihr diese krasse Armut damals erlebt habt? Ich meine, das wirst du noch nicht mitbekommen haben, aber aus Erzählungen.
Also ich habe seinerzeit gemerkt, wie wichtig das ist, dass man generationsübergreifend miteinander kommuniziert. Ich durfte oft samstags morgens mit meinem Großvater, der wie gesagt mein Nachbar war, unten in seinen Berg gehen. Da hatte er viele Bäume gepflanzt, Obstbäume. Er hatte andere Bäume und wir konnten viele Zeit da verbringen. Und dann hat er mir diese Geschichten von früher alle erzählt. Und dann hat er mir zum Beispiel halt eben auch erzählt, Junge, denk daran. Der Erfolg des Unternehmens liegt auf der einen Seite ganz an deinem Einsatz. Du musst wirklich morgens immer der Erste sein, abends der Letzte. Und er sagt, das Zweite, eigentlich noch wichtiger ist, du musst so zu Gott beten, als wenn aller Segen von ihm kommen würde. Und dann sagt er, und wenn du beides kombinierst, dann bist du auf einer Segenstraße. Und das ist einfach auch meine Erfahrung da gewesen. Deswegen bin ich dankbar, dass er uns auch gelehrt hat, bescheiden zu bleiben, dankbar zu sein für was man hat. Ja, und heute ist klar, die Zeiten sind völlig anders, aber sie haben mich einfach geprägt.
Wie beziehst du denn Gott in Entscheidungen mit ein? Ich meine, du trägst die Verantwortung für 4000 Mitarbeiter weltweit. Für viele wäre das eine unglaubliche Last auf den Schultern, so eine Riesenverantwortung zu tragen. Welche Rolle spielt Gott bei dir im Alltag, auch bei Unternehmensentscheidungen?
Also zunächst möchte ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich sukzessive langsam in diese Verantwortung reingewachsen bin und nicht von heute auf morgen, wie es bei manchen anderen ja auch passiert ist. Auf einmal ist einer verstorben und da musste man da rein. Ich durfte langsam reinwachsen. Ich kann mich noch an meinen Großvater erinnern, sehr intensiv mit meinem Vater zusammengearbeitet und auch mit meinen Cousins und Onkel. Also wir waren wirklich so familiär unterwegs. Wenn es jetzt um Entscheidungen geht, da muss man einfach lernen, dass nicht nur die großen Entscheidungen mit Gott zu besprechen sind, sondern eigentlich sollte man schon anfangen, die kleinen, vermeintlich kleinen, auch mit ihm zu besprechen. So, und ganz offen gesagt, man hat da nicht immer die Zeit für. Manches muss man auch, sagen wir mal, direkt entscheiden. Aber das Schöne ist, bei wichtigen Entscheidungen, die auch sehr weitreichend vielleicht sind, dass man lernt, mal zur Ruhe zu kommen. Wir Menschen, vielleicht beten noch viele, aber wir nehmen uns kaum Zeit, auch mal an auf Gott zu hören. Durch welche Dinge spricht er zu uns Menschen, um uns dann gewisse Dinge klarzumachen? Und da habe ich im Leben einfach auch viel erlebt, dass durch diese Gebetsgemeinschaft einfach, auch teilweise mit anderen zusammen, wir auf einmal gemerkt haben, oh, der Bibelvers, der gibt uns auf einmal die Antwort. Hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm. Und das ist einfach so mega, dass das Wort Gottes, die Bibel, das beste Handbuch für uns Menschen überhaupt ist. Das ist das beste Managementbuch, was es überhaupt gibt. Und viele Managementseminare, die ich auch kenne, die fußen letztendlich schon längst auf Dinge, die schon in der Bibel vor tausenden von Jahren geschrieben worden sind und eigentlich gar nicht so neu sind. Weil ist doch klar, Gott weiß am besten, wie wir zu funktionieren haben.
Kannst du hierfür ein Beispiel nennen, wie die Bibel Business-Entscheidungen beeinflussen kann? Also was ihr da rausgezogen habt für bestimmte Entscheidungen? Weil ich habe auch die Feststellung gemacht, ich habe sehr, sehr viel Geld für Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben. Und hinterher, ich habe ja erst vor 2 Jahren zu Gott gefunden, habe ich dann auch die Bibel gelesen und dachte so, krass, das hätte ich umsonst haben können. Ja. Aber wie ist das bei so einem großen Unternehmen wie bei euch? Ich meine, du bist ja auch viel mit anderen Unternehmern und Managern in Kontakt. Was können sie aus der Bibel ziehen, was sie vielleicht jetzt noch gar nicht vermuten?
Also ich denke mal, das Entscheidende ist natürlich, dass ich erstmal eine persönliche Beziehung zu dem Autor aufbaue.
Ja.
Das ist einmal, finde ich, die Basis halt eben. Ich muss einfach bereit sein, mal mich darauf einzulassen, wer ist Gott, wer ist Jesus. Und wenn ich das gemacht habe und dann gemerkt habe, dass Jesus eigentlich mein Problem-Solver ist, für mein Leben generell, aber auch für viele andere Themen, dann sage ich, den zapfe ich doch gerne an. So, und dann gibt es halt eben Situationen, wo du einfach zu entscheiden hast. Ich gebe ein Beispiel. Die Bibel lehrt einen nicht nur auf sich selbst und das Seinige zu schauen, sondern vor allen Dingen auf das des anderen. So, und jetzt nehme ich einen Kunden. Und wenn ich jetzt nur auf primär kurzfristige Eigenmaxime an Gewinn aus bin, dann verdiene ich im ersten Ansatz vielleicht viel Geld und der Kunde wenig. Aber langfristig ist es doch so, wenn ich das Wohl des Kunden sehe und er begeistert ist, mit Abus zu arbeiten und er auch entsprechend auch Verdienst mit Abus hat, dann wird er einer der glücklichsten Kunden auch sein und wir werden eine super Beziehung haben. Und das ist zum Beispiel ein Management-Hinweis aus der Bibel heraus, dass man halt eben unbedingt nicht nur immer so egoistisch leben soll, sondern einfach das Wohl des anderen vor Augen hat. Mhm. Und das ist ja in der Partnerschaft genau das Gleiche. Wenn ich nur einfach selber immer profitieren will, dann wird das nicht gut. Aber wenn ich sage, immer der andere, der ist mir ganz, ganz wichtig, dann bekomme ich ganz viel Liebe auch zurückgeschenkt. Ne?
Ich frage mich häufig, was würde Jesus tun in herausfordernden Situationen, wo ich nicht weiter weiß? Dann gehe ich immer in mich und so, okay, was würde denn Jesus jetzt tun? Was glaubst du, was Jesus jetzt tun würde? Und was ich gelernt habe, unter anderem auch, ich habe viel von Jesus gelernt, aber vor allem in diese, wie du es gerade beschrieben hast, in diese dienende Haltung zu gehen, weil das ist das, was Jesus getan hat. Er hat gedient, aber er hat gleichzeitig gut für sich gesorgt. Er ist dann auf den Berg gegangen, ja, um sich mit seinem Vater zu verbinden, obwohl da tausende Leute standen, die was von ihm wollten. Da kann ich übrigens viel lernen. Das mit dem Abgrenzen, das gelingt mir doch nicht so gut. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Rat auch für Unternehmerinnen, Unternehmer, auch für Selbstständige, in eine dienende Haltung zu kommen, weil wir damit so viel bewirken können bei Menschen. Nun ist die Frage, du sagst ja, ihr bezieht auch die Bibel mit in Entscheidungen ein. Wie hörst du die Stimme Gottes? Was tust du, um sie hören zu können?
Also generell muss ich einfach sagen, dass natürlich die Zeit, in der wir leben, eigentlich nicht dazu angetan ist, immer in diese Stille reinzukommen, weil es ist wahnsinnig laut. Merkt man schon, solange wie man sein Handy irgendwo in der Nähe hat, ist das einfach immer Enemy Number One für Ruhe und für Stille.
Ja.
Aber bei mir ist das halt eben so, ich bin sehr dankbar, ich bin mehr so ein Typ, ich würde auch nie ein Buch mit 500 Seiten lesen, das ist auch nicht meine Welt. Lieber kurze Kapitel, ganz kurz was eben an Input haben und so versuche ich auch über den Tag über mit Gott immer wieder Phasen zu haben, wo ich mit ihm spreche, wo ich ihm einfach ganz spontan vielleicht ein Anliegen vorlege oder zum Beispiel jetzt hier auch so ein Interview, was wir gemeinsam machen, wo wir uns unterhalten hat eben, ein Podcast, da möchte ich einfach vor Gott einfach bitten, dass er mir da einfach Weisheit gibt, das in der richtigen Weise zu tun. Und das gibt einem dann auch innerlich, finde ich, ganz viel Ruhe. Denn ich kann es keinem Besseren übergeben als Gott, der über allem steht halt eben. Und so kann ich einfach auch nur den Tagesablauf am besten machen. Und ich kenne Tage, wo ich das nicht so lebe. Und da muss ich oft feststellen, die gehen in die Hose. Und ich kenne Tage, wo ich richtig bewusst mit Jesus den Tag starte und dann in die Gespräche reingehe und bin einfach erstaunt. Auf einmal werden mir Dinge geschenkt, hätte ich gar nicht vorher dran gedacht, dass die mir in dem Moment einfach gegeben werden. Ne?
Hast du ein Morgenritual?
Morgenritual, also ich würde mal sagen, das ist bei mir jeden Tag fast anders.
Mhm.
Also ich bin kein Typ, der jetzt so an gewissen Gesetzmäßigkeiten hängt, sondern dadurch, dass ich auch sehr viel reise weltweit halt eben, ist jeder Tag, jeder Start eigentlich wieder ein bisschen anders. Aber für mich ist eigentlich immer sehr, sehr wichtig, dass ich auf irgendeine Art und Weise versuche, den Kontakt mit Gott einfach zu haben. Und das ist auf der einen Seite, dass Gott zu einem spricht. Und das andere ist halt eben, wie spricht er dadurch? Das ist einfach durch die Bibel. Und das andere ist, wir dürfen zu Gott sprechen und zwar zu jeder Zeit. Und ich möchte einfach zum Beispiel noch einen Bibelvers auch zitieren, wo Gott uns einfach auffordert, all eure Sorge werfet auf mich. Denn ich bin besorgt um euch. Dann sage ich mir manchmal, warum mache ich das einfach nicht? Ich kann es doch keinem Besseren übergeben. Und dann gebe ich das einfach, wenn ich es schaffe, auch ihm ab. Und dann entsteht eine Ruhe. Dadurch ist das Problem vielleicht noch nicht gelöst. Vielleicht wird es noch viel schwieriger. Aber ich gehe dann in dieses Problem nicht alleine rein. Das ist halt eben so. Und man muss ganz klar sagen, und da bin ich nicht perfekt drin, aber wenn man morgens den Tag richtig startet mit Gott, dann hat das eigentlich immer einen Effekt für den ganzen Tag.
Ich kann das bestätigen. Ich habe lange Zeit, also mein Handy ist immer neben dem Bett, aha. morgens, wenn der Wecker geklingelt hat, Handy in die Hand. Meine Assistentin lebt am anderen Ende der Welt in Kanada. Das heißt, dann waren immer schon Nachrichten von ihr. Dann habe ich die immer zuerst gelesen. Das heißt, Augen auf, ich war sofort im Arbeitsmodus. Und ich habe gemerkt, dass mich das ganz unruhig gemacht hat über den Tag. Jetzt bin ich dazu übergegangen. Ich habe auch die Bibel-App und habe das so eingestellt, dass morgens, wenn ich aufwache, schon der Vers des Tages da ist. Mhm. Kann man ja genau. in der Zeit programmieren. Und da habe ich auch gemerkt, dass mich das anders in den Tag bringt. Und oftmals denke ich so, wow, das ist jetzt eine Nachricht direkt für mich. Mhm. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der auch sagt, ich habe so wenig Zeit, ich weiß nicht, wann ich mit Gott einchecken kann. Das ist auch für mich eine unglaubliche Herausforderung. Aber so kurze Momente oder die Lesepläne aus der Bibel-App, die sind nehmen vielleicht 5-10 Minuten in Anspruch. Wobei ich immer noch, oder wo ich manchmal noch nicht ganz weiß, wie kann ich hier Antworten bekommen. Ich habe oft Fragen, denke so, jetzt möchte ich Rat von Gott haben. Einerseits setze ich mich hin und frage direkt und warte ab, was kommt. Oder ich nehme die Bibel und dann weiß ich manchmal nicht, wenn ich eine Antwort suche, wie nutze ich jetzt die Bibel? Schlage ich einfach irgendwo auf und das wird dann die Antwort sein? Oder lese ich von vorne nach hinten, nehme ich mir vor, ein bestimmtes Buch jetzt zu lesen? Da bin ich immer noch so ein bisschen am Lernen. Das heißt, wenn du eine Frage hast, wie setzt du die Bibel gezielt ein, um da eine Antwort zu finden, wenn du nicht weiter weißt oder wenn anderweitig nichts kommt?
Also die Bibel beleuchtet oft gewisse Themen, nicht nur an einer Bibelstelle, sondern oft an mehreren. Und das bringt dann einfach so ein Gesamtbild. Ich würde mal sagen, das ist manchmal wie so ein Puzzle. Um das Puzzlebild hinzubekommen, brauchst du einfach alle Puzzlesteine, um einfach das Bild richtig zu erkennen. Und es ist ja ganz normal, je länger man einfach mit Jesus und mit der Bibel unterwegs ist, je besser kennt man die. Ist ja im Geschäftsleben genauso. Je mehr ich mich mit meinen Produkten beschäftige und mit meinen Katalogen, je besser kenne ich die halt eben auch. Und so ist das halt eben mit dem Handbuch, so nenne ich das mal, oder den Liebesbrief von Gott an uns Menschen genauso. So, und
du hast gerade gesagt, nicht so schnell drüber weg. Der Liebesbrief von Gott an uns. Ja. Die Bibel ist der Liebesbrief von Gott an uns.
Genau. Also das ist für mich einfach das Wichtigste. Ich zitiere einfach mal so spontan einen Vers, der mir besonders wichtig ist, der einfach alle Menschen mit reinnimmt, der eben nichts ausschließt. Das ist, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, da meint er uns Menschen mit, dass er seinen eingeborenen Sohn, nämlich Jesus, gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist ein fantastisches Angebot, was allen Menschen gilt, egal wo ich auf der Erde wohne, egal wie ich groß geworden bin, das gilt einfach anderen. Und deswegen muss ich sagen, diese Liebe, die Gott uns einfach Menschen zeigt, wenn ich mir angucke, was wir so auf dieser Welt produzieren zurzeit, und da will ich gar nicht auf andere Leute zeigen, sondern das kann ja bei mir selber anfangen. Ich weiß auch, welche Gedanken in meinem Herzen schon mal eure Taten sein können. Da merkt man einfach, boah, dass Gott uns Menschen, obwohl wir eigentlich zurzeit, finde ich, mehr denn je versuchen, ohne Gott zu leben, immer noch liebt, immer uns noch am Leben lässt, immer noch wieder Menschen einlädt, kommt doch zu mir. Alle, die ihr euch abmüht und beladen seid, sind andere Bibelvers und ich will euch Ruhe geben, finde ich das einfach mega. Der hätte ja schon längst sagen können, es reicht. Aber er ist immer noch gnädig und das finde ich einfach super und das zeigt mir einfach diese Wahnsinnsliebe. Deswegen nenne ich die Bibel einfach einen Liebesbrief an uns Menschen und gleichzeitig auch ein Handbuch. Nämlich, wo ich reinschauen kann, um halt eben Antworten für viele Fragen zu bekommen. Und manchmal muss man auch einfach mal eine Zeit lang aushalten, geduldig zu sein, bis vielleicht durch Umstände, die ergänzend zu dem sind, was in der Bibel steht, mir einfach den Weg halt eben sehr, sehr klar machen. Und dann schaue ich irgendwann mal zurück und sage, okay, seinerzeit war mir ganz sicher, aber ich stelle fest, okay, das war der Weg, den ich gehen sollte. Mhm. Also deswegen, ich kann auch nicht sagen, dass ich mir bei jeder Entscheidung immer 100% sicher bin, nur so und nicht anders. Aber ich bin sehr dankbar auch, dass man auch dann vielleicht andere mal mit einbeziehen kann, gewisse Themen mal fragen kann, immer, wie denkst du darüber? Und um noch einen Bibelvers zu zitieren, bei der Menge der Ratgeber ist Heil. Bei der Menge der Ratgeber ist die Lösung. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, auch als Unternehmer, selbst wenn man vermeintlich CEO ist, das Beste ist, wenn man mit anderen Leuten gut zusammenarbeitet halt eben und dann versucht, gemeinsam die Lösung zu finden.
Mhm. Was ist dir denn in deiner Rolle als CEO ganz besonders wichtig?
Okay, wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das vorher gelesen hattest, aber bei uns heißt es, einer der wichtigsten Slogans ist, führen durch dienen. Mhm. Und das schaffe ich nicht in Perfektion, aber das ist mein Herzenswunsch, einfach für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein. Und das ist mir auch so ein Anliegen, ihnen auch Halt zu geben, wenn ich das einfach kann. Und das kann auch so weit gehen, wenn ein Mitarbeiter schwer krank ist. Das lässt mich nicht locker. Das interessiert mich. Da versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten eine gewisse Nähe zu zeigen. Und das kann so weit gehen, dass ich halt eben auch dann sehr gerne auch anbiete, auch die Sterbebegleitung mitzumachen. Weil ich merke, ich habe so viele schon begleiten dürfen. Ich habe Menschen ohne Gott erlebt und ich habe Menschen mit Gott erlebt. Und ich wünsche eigentlich, dass alle Menschen mit Gott den letzten Abendzug machen. Weil dann wissen sie, sie sind in Sicherheit. Und wir bei Abus haben mit Sicherheit zu tun. Von daher ist das eigentlich oft ganz interessant, dass man so die beiden Dinge eigentlich so ein bisschen parallel miteinander kombinieren kann.
Es gibt ja viele, die, gerade wenn es um Krankheit geht, die zum Tod führt, die Beziehung zu Gott in Frage stellen, weil sie sich fragen, warum ich bin erst 45, ich habe zwei Kinder, warum muss ich sterben? Wie kannst du dann hier trösten? Wie kann hier Gott Halt geben? Und wie kann man hier gemeinsam mit Gott durch diese schwere Zeit gehen?
Das ist einer der schwierigsten Fragen überhaupt. Und ich würde mir niemals anmaßen, darauf jetzt eine Patentantwort oder Rezept geben zu können. Weil es sind viele Dinge, die für uns Menschen einfach nicht erklärbar sind, auch nicht nachvollziehbar sind. Es hat mir mal ein Beispiel etwas geholfen. Wir Menschen haben natürlich immer nur die Sicht, die wir als Menschen haben können. Aber Gott hat eine Sicht, die von oben ist. Und dann hat man mir mal erzählt, guck mal hier, nimm mal einen Teppich. Schau dir den Teppich von unten an. Der sieht katastrophal aus. Alles kreuz und quer gewoben und so weiter. Du siehst überhaupt nicht, was das für einen Sinn machen würde. Jetzt guckst du dir den Teppich von oben an und siehst auf einmal einen wunderschönen Teppich. So, und das wird einfach in vielen Situationen so bleiben, dass wir Menschen es tatsächlich nicht verstehen können, aber Gott in seiner Gesamtsicht einfach ein ganz anderes Bild hat. Und das mag für den einen dann in dem Moment auch sehr schwer sein. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass viele Menschen leider auch erst dann durch eine schwere Krankheit Gott gesucht haben und ihn dann auch gefunden haben. Und dann gesagt haben, oh, das Leben ist zwar kürzer, vielleicht als andere, aber es war doch lebenswert, weil ich jetzt weiß, vor mir steht eine nie endende Ewigkeit und die verbringe ich an einem sicheren Ort, nämlich bei Jesus, weil er das garantiert hat. Und das finde ich einfach auch sehr wichtig. Und deswegen nochmal, in vielen Situationen kann man einfach auch nur trösten und einfach versuchen, dem Menschen in der Situation beizustehen, aber erklären, weshalb jemand anders krank geworden ist oder ich selber vielleicht, das ist oft sehr, sehr schwierig.
Das ist ungewöhnlich für einen CEO, dass er so eine Nähe zu Mitarbeitern hat und so nah dran ist. Gerade auch, wenn ihr habt 4.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weltweit. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, da hier die diese Nähe auch zu halten oder auch diesen Zusammenhalt. Und andererseits beweist ihr, wie stark der Zusammenhalt unter euren Mitarbeitern ist. Ihr habt eine 100-Jahr-Feier gehabt, ein großes Jubiläum für alle eure Mitarbeiter. Und dann habt ihr auf der Bühne nicht irgendwelche Stars gehabt oder irgendwelche externen Künstler, sondern eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Programm gestaltet mit einem Chor, mit einem Musical, was extra einstudiert worden ist, von Mitarbeitern, die überall verteilt sind, über ganz Deutschland, teilweise auch über die Welt. Und es klang hochprofessionell. Und daran merkt man, dass der Geist, der durch Abus schwebt, ein Geist der Liebe ist. Ja. Also das ist durch sowas ganz besonders stark spürbar. Wie ist denn das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie präsent ist Gott im Unternehmen auch für die Mitarbeiter?
Also grundsätzlich ist es so, wir möchten gerne, dass sich alle Menschen bei uns weltweit wohlfühlen. Und wir haben bei uns sicherlich fast jede Religion vertreten. Wir sind auf jedem Kontinent quasi vertreten und sie sollen sich bei uns wohlfühlen. Wir stehen sehr offen zu unseren christlichen Werten, weil wir einfach glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und es gibt nichts Höheres als Gott und dass das einfach auch die Basis ist, die wir auch anwenden dürfen, auch im Miteinander. Und es soll mir mal einer aus der Bibel zeigen, dass es da Anweisungen gibt, die einfach für uns Menschen schlecht sind. Ich finde bisher einfach nur gute. Und wenn ich sie praktiziere, merke ich auch, wie die Qualität meines Lebens in meiner Ehe, mit meiner Familie, in der Firma, mit Freunden und so weiter einfach wesentlich besser wird. Und deswegen glaube ich einfach mal, dass das halt eben ein ganz, ganz wichtiger und fundamentaler Punkt einfach ist. So, und ich denke mal, du hast eben von einem gewissen Geist gesprochen. Das muss man sich nicht mystisch irgendwie bei uns vorstellen, sondern die Leute sollen wissen, ein Wort ist zum Beispiel ein Wort. Für uns ist Wahrheit nach wie vor ganz oben angeschrieben. Die Menschen müssen wissen, auf ein Wort können sich verlassen. Die sollen genauso auch wissen, dass wir sie lieb haben und dass wir das Beste wollen und dass wir gemeinsam nur erfolgreich sein können. Niemals wir als Familie oder Geschäftsführung alleine, sondern wir brauchen jeden. Und mir ist es auch wichtig, dass jeder, egal an welchem Platz er arbeitet, einfach hoffentlich auch von uns wertgeschätzt wird. Natürlich ist es so, bei 4.000 Leuten, und ich reise schon circa 120 Tage pro Jahr, ich mache ungefähr 100 Flüge im Jahr und versuche einfach auch dadurch den Menschen recht nah zu sein, aber ich werde das nie zu einem Level bringen können, wie vielleicht jeder einzelne Mitarbeiter das sich wünschen würde. Aber sie merken zumindest mir an, dass es mir ein Herzensanliegen ist. Und ich sage auch allen, wenn es irgendwo brennt oder wenn irgendwo besondere Themen sind, dann gibt es Möglichkeiten, mich auch zu erreichen. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, die Nähe zu haben. Und da möchte ich noch eines sagen. Ich bin ja sehr, sehr dankbar. Ich habe zwar den vermeintlichen Titel CEO, aber ich bin nur ein ganz kleines Lämpchen in diesem ganzen Lichtermeer. Wir haben zum einen eine große Familie, wo ich sehr dankbar bin, dass auch die nächste Generation schon bereits auch teilweise in absolut führenden Positionen sind, mit in der Geschäftsführung drin ist. Und die haben das auch auf dem Herzen, in dem gleichen Spirit auch Abus weiterzuführen. Von daher, ich bin nicht alleine. Ich bin wegen Gott nicht alleine, aber ich bin auch deshalb nicht allein, weil er mir sehr, sehr viele gute Mitarbeiter und Mitarbeiter einfach zur Seite gestellt hat.
Mhm. Wenn man so viele Mitarbeiter hat, braucht es ja auch eine gute Führungsriege. Was bedeutet es für Menschen, die bei Abus anfangen zu arbeiten und auch für jemand in der Führungsposition? Was ist dir da wichtig, damit genau das, was du hier beschrieben hast, dass jeder das Gefühl hat, wertgeschätzt und lieb gehabt zu werden, dass das auch wirklich möglich ist bei der Menge von Menschen? Weil ich glaube, dass das ein großes Problem auch in Deutschland ist, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht gesehen fühlen, sich nicht wertgeschätzt fühlen. Die quälen sich jeden Tag zur Arbeit und machen das, weil sie eben irgendwie Geld verdienen müssen. Und das nur, weil sie sich eben nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen. Das heißt, wie könnt ihr das hier im Unternehmen leben, umsetzen? Wie kann man sowas leben, auch als Führungskraft, dass Menschen sich gesehen und wertgeschätzt fühlen?
Also ich glaube, es fängt einfach bei einem im tiefsten Innern an. Du kannst da nicht ein Rezept jetzt aufstellen und dann nimmst du die Medizin und dann funktioniert das einfach in dem Fall. Sondern ich glaube, das muss von innen kommen. Und deswegen nehmen wir uns sehr viel Zeit bei der Auswahl von Führungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um herauszustellen, ob sie sich mit uns identifizieren können und wir auch mit ihnen. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass ich den Leuten sage, Leute, ey, bei Sonnenschein können wir alle super zusammenleben. Aber wir müssen jetzt mal uns unterhalten, was ist denn, wenn die Gewitterwolken da sind? Sind wir dann auch gut miteinander halt eben auch vernetzt? Sind wir auch dann gut miteinander halt eben unterwegs? Und deswegen ist es uns schon ganz wichtig, dass gerade auch, sagen wir mal, Führungspersonen auch immer wieder geschult werden. Weil man vergisst ja auch manches. Und jeder hat so seinen eigenen Stil. Aber dass man einfach auch immer wieder sagt, okay, da sind wir noch nicht so gut, da wollen wir besser werden. Ich fordere auch manche heraus, sagt mir das, weil wer traut sich das, einem CEO zu sagen? Ja, zum Glück meine Frau, meine Kinder, vielleicht auch ein paar andere Familienmitglieder, aber die meisten sind ja sehr rücksichtsvoll. Aber ich brauche genauso ein Feedback von den Leuten, ob das wirklich so ist, wie wir es auch sagen. Weil eines ist ganz klar, wenn wir reden und die Taten sind nicht entsprechend, dann fällt das ganze Ding zusammen. Und da bin ich mir sicher, dass es da bei uns auch absolut Optimierungsbedarf immer wieder gibt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man halt eben in der Breite eine gute Führungsmannschaft hat, die diese Punkte aufnehmen, die nämlich dann aus der Breite der Masse kommen und mit uns halt eben auch dann eskalieren, damit wir sie deeskalieren können. Und das ist meines Erachtens auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach dieses offene Miteinander hat. Und nur mal ein Beispiel, dazu gehört es für mich auch, dass wir gerne miteinander Sport treiben. Um mal so einen Punkt mal zu nennen, einfach, da merkt man einfach, Nelson Mandela, der hat das, glaube ich, auch mal gesagt, Sport verbindet alle Menschen einig und das merken wir bei uns einfach auch und damit kommt man halt eben mit allen möglichen Leuten so ins Gespräch und hat Spaß miteinander und man merkt, immer der CB ist so mein Kürzel, der ist doch genauso, wie wir alle auch sind und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir halt eben als Familie nichts Besseres, nichts anderes sind, überhaupt nicht.
Mal angenommen, du würdest mit einem anderen CEO, Unternehmer am Tisch sitzen. Und der klagt, oh, Christian, irgendwie bei mir im Unternehmen, ich weiß auch nicht, ich kriege mein Team nicht zusammengehalten, die Stimmung ist seltsam, ich bin ganz, ganz unglücklich, wie das gerade läuft. Gib mir mal einen Rat. Welchen Rat hast du für mich? Wie kann ich dieses Unternehmen besser führen? Was würdest du so jemandem abends an der Kneipe, an der Theke mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde ihm das Gleiche sagen, was ich selber auch machen würde. Ich würde sagen, sprich mal mit 50 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen persönlich in Einzelgesprächen. Zeig die Nähe, saug auf, was sie dir mitteilen und danach überleg in Ruhe, welche Konsequenzen du vielleicht daraus ziehen kannst. Weil ich glaube, nur dann, wenn du die Nähe halt eben zu den Leuten hast, dann bist du auch in der Lage, überhaupt was entsprechend zu ändern, so dass es halt eben auch spürbar wird von den Leuten. Und ich merke einfach, die Menschen schätzen das doch. Jeder ist doch begeistert, wenn er wert geachtet wird, wenn er involviert wird, wenn er befragt wird. Und ich glaube, das wäre einfach ein wichtiger Punkt. Und das sage ich ganz offen, bin sehr dankbar. Wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen, halt eben auch bei Abus, wo es immer wieder Möglichkeiten gibt, mit dem einen oder anderen Mal auch Einzelgespräche zu führen. Darüber hinaus auch manchmal ganz bewusst gezielt. Gestern Abend habe ich noch wieder jemanden auf einer Veranstaltung gesehen, habe ich es mir sofort gesagt, Mann, den musst du unbedingt nochmal interviewen, wie es ihm jetzt gerade so geht, wie es so läuft, in seinem wichtigen Projekt drin. Habe ich meiner Assistentin geschrieben, hör mal, mach unbedingt einen Termin dabei, weil ich einfach das Gefühl in dem Moment hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er sich momentan fühlt. Und ich glaube, so würde ich das einem anderen auch sagen.
Was ist das, was ihr für eure Mitarbeiter bereithaltet? Also wie gebt ihr ihnen das Gefühl, gewertschätzt zu werden? Wie haltet ihr dieses Miteinander auch zusammen? Also was sind das für Aktionen, die ihr da veranstaltet für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also zum einen versuchen wir immer in gewissen Abständen eine Videobotschaft zu geben, wo wir halt eben die Mitarbeiter und Mitarbeiter mitnehmen, wie es gerade bei Abus läuft. Was sind sogar die Herausforderungen? Was sind die schönen Entwicklungen vielleicht auch, die wir gerade auch haben? Und das ist durch Corona entstanden. Wir hatten ja keine Möglichkeit, uns zu sehen teilweise. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen sie unbedingt ajour halten. Und das haben wir beibehalten. Ne? Und das ist alle paar Monate, gibt es halt eben immer ein Video-Update. Und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, der sehr wertgeschätzt wird. Und den können alle sehen. Wir machen das so überwiegend so, dass wir in vielen Bereichen auch als Teams dann zusammenkommen, gucken uns das halt eben auch gemeinsam an, was dann gesagt wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie gesagt, überall wird man bei Abus Sportplätze fast finden, wo wir halt eben uns treffen. Und jetzt gerade hier bei uns in der Hauptverwaltung, Headquarter, wo wir ja gerade sind, da haben wir gerade jüngst speziell für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein neues Abus Bistro Lounge kreiert, wo sie halt eben so richtig sich wohlfühlen können bei den Mahlzeiten, wo wir ein Fitnesscenter gebaut haben, was gerade am Montag eröffnet wurde. Und ich glaube, es haben sich sofort 40 Leute schon angemeldet, die da halt eben dran teilnehmen wollen. Wir haben Minigolf und andere Dinge halt eben auch. Beachvolleyball ist bei uns sehr hoch im Kurs, wird 12 Monate im Jahr gespielt und zwar draußen. Wow. Da sagt jeder, kann ja nicht sein. Und wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung, da waren wir mit Kunden bis 2:30 auf dem Beachvolleyballfeld.
Nein.
Ich meine, das vergisst kein Mensch. Da werden Geschichten geschrieben, förmlich.
Ja.
Und ich glaube, das sind also die Dinge, die wir versuchen, so in Summe so zu machen. Ne? Nebst halt eben auch anderen Meetings und.
Und das ist das, was den Menschen Sicherheit gibt, womit wir beim Thema sind. Abus steht für Sicherheit und ihr gebt eben auch emotionale Sicherheit. Und ich glaube, nur wenn Mitarbeiter eine emotionale Sicherheit haben, dann sind sie auch bereit, auch mal Überstunden zu machen, auch mal mit anzupacken, wenn es mal hart wird, und auch Krisenzeiten gemeinsam da zu überstehen. Was hat dein Uropa, deinem Großvater, deinem Papa und somit ja auch dir mitgegeben, was die Führung des Unternehmens angeht? Also was hat dein Urgroßvater August Bremiker, als er vor 100 Jahren Abus gegründet hat, als Philosophie gehabt? Mhm. Was war ihm wichtig, dass das auch fortgesetzt wird von seinen Nachfolgern?
Ich habe leider meinen Urgroßvater ja nicht kennenlernen können, aber ich habe vieles von ihm gehört und manches ist auch dokumentiert. Und zum einen war ihm ganz wichtig, den Menschen das gute Gefühl der Sicherheit zu geben. Und wenn aus Gefühl dann erlebt es wird und ich bin in meinem Haus und es war ein Einbruchsversuch und er hat nicht geklappt, weil das Abus-Produkt funktioniert hat, dann sind wir natürlich sehr, sehr glücklich. Oder beim Fahrrad, Diebstahl hat nicht funktioniert. Dafür sind wir da. Das heißt, aus Gefühl soll eigentlich auch Realität an ihm werden. Und das hat ihn einfach geprägt. Noch eines, glaube ich, was ganz entscheidend war. Er hat ja nur mit 63 Jahren angefangen. Da könnte man so sagen, naja, pass mal auf, ich bin so experienced person. Ich bin jetzt hier derjenige, der das alles nur macht und ihr macht mal schön, was ich sage. Aber er hat das von vornherein anders gemacht. Er hat etwas erkannt, das steht zum Beispiel auch in der Bibel. Das finde ich ganz krass. Das wurde der Mose mal gesagt. Pass mal auf, Du überforderst das ganze Volk, wenn du es alleine machst. Du musst mal delegieren. Such dir mal welche raus, die das mit dir gemeinsam machen. Und das fand ich einfach super, dass von vornherein das immer dann hieß, August, Bremica und Söhne. Er hat das angefangen zusammen mit seinen Söhnen, die waren seinerzeit im besten Alter eben auch, und hat eigentlich mehr nur so begleitend agiert. So wie so ein Gutfaser hat er über ihn gestanden. Und das finde ich einfach ein wichtiges Prinzip auch für uns heute, dass wir probieren, einfach Dinge auch zu delegieren, weil wenn wir Nadelöhr wären in unserer Führungsposition, dann dient es dem ganzen Unternehmen nicht. Und das kann ich sagen, diese beiden Punkte, so fallen mir so spontan ein, die so von dem Urgroßvater eigentlich so für uns zu adaptieren sind.
Wie kam man eigentlich auf die Idee, Abos zu gründen mit 63?
Also zum einen muss man sagen, dass hier in Volmarstein, wo wir uns gerade befinden, Wetter Volmarstein, hat eben die Hochburg der weltweiten Vorhangschlussfertigung zu dem damaligen Zeitpunkt war. Und schon viele Jahrzehnte davor auch. Das heißt, fast jeder arbeitete eigentlich hier in einer Schlossfabrik. So auch mein Urgroßvater. Naja, wenn man älter wird, fragt man sich, und seinerzeit fragte man sich, glaube ich, schon noch früher als heute, was hinterlasse ich mal meiner Familie? Und es waren, wie gesagt, schwere Zeiten. Und dann hatte er das Empfinden, dass es an der Zeit wäre, dass er zusammen mit seiner Familie, für seine Familie und dann, das konnte er nicht ahnen, für viele weitere Mitarbeiterfamilien, einfach eine Basis schaffen würde, die er quasi als Heritage hinterlassen könnte.
Das heißt, vorher war er angestellt?
Genau, ja. Und dann wurde er halt eben, war selbstständig. Ne? Mhm. Und er hatte halt eben wenig Geld, aber mit dem wenigen Geld konnte er ein Grundstück haben und ein Gebäude darauf bauen. Und das hat er sich um ihn gekümmert. Aber dann, wie gesagt, hat er das halt eben sehr stark von seinen Söhnen dann machen lassen.
Was ist das Erfolgsgeheimnis von August gewesen? Weil du sagst ja, es gab sehr viele, die hier Schlösser produziert haben. So, das heißt, sehr viele haben das Gleiche angeboten. Weswegen konnte Abus so groß werden? Was war das Geheimnis?
Also zum einen bin ich fest davon überzeugt, dass Gottes Segen über allem stand, auch über diese Aktivität von ihm. Aber sie haben erkannt, dass wir im deutschen Markt zu der damaligen Zeit kaum eine Eintrittschance hatten, weil der Markt einfach komplett abgedeckt war durch die vielen Anbieter überhaupt. Sodass Abus sehr früh sehr exportorientiert ist. Und das heißt, der größte Anteil des Umsatzes im Vorhangschlossbereich war und ist nach wie vor mit Abstand im Ausland. Das heißt, wir haben uns halt eben im Ausland versucht, die Märkte halt eben zu holen, konnten dadurch halt eben auch wachsen. Und wenn man sich überlegt, 24 hat man gestartet. Ja, und dann Mitte der 30er Jahre war man schon, glaube ich, an die 300 Mitarbeiter. Das war natürlich ein sehr schneller Aufschwung halt eben. Und der war in erster Linie fast nur durch die Auslandsmärkte. Und das hat uns immer geprägt aus Familie, dass wir einfach sehr international sind. Ne? Und ich liebe das Reisen. Ich weiß, meine Vorfahren, mein Vater, mein Onkel und so weiter, mein Opa, die haben das Reisen auch schon immer geliebt. Das ist so ein bisschen in unseren Genen, glaube ich, auch dann übernommen worden.
Inzwischen habt ihr euch ja so erweitert. Damals seid ihr mit Vorhangschlössern gestartet. Was gehört jetzt alles noch zur Abus-Welt mit dazu?
Also wir haben einen Slogan gehabt, der heißt Sicherheit vom Keller bis zum Dach. Das heißt, wir probieren eigentlich alles abzudecken, jede Art von Fenster, Türen und so weiter. Und zwar klassischerweise aus der Mechanik kommend, dann die Mechatronik, dann nur die Elektronik. Also das heißt heute, ob es nun Alarmanlagen sind oder Videoüberwachungssysteme, Fenstersicherung, Türsicherung ist alles dabei.
Rauchmelder.
Rauchmelder, genau, wichtig. Und da gibt es inzwischen auch schon ganz viele weitere Ausprägungen halt eben. Dann ein sehr wichtiger Bereich ist der Arbeitsschutz, in dem wir schon gestartet sind und weiter auch ausbauen werden. Das heißt, während der Arbeit, wie kann ich am sichersten halt eben dann auch arbeiten, damit mir nichts passiert. Und dann kam halt eben so richtig die Welle in dem Bereich der mobilen Sicherheit. Das heißt, Fahrradabsicherung, Motorradabsicherung schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und das ist einfach ein Bereich, der heute auch für uns sehr, sehr dynamisch ist und wo wir sehr dankbar sind, dass wir halt eben mehrere Säulen haben, auf denen wir stehen als Abus und nicht nur eine Säule haben. Und wenn wir nur bei Vorhangschlössern geblieben wären, wären wir garantiert heute nicht mehr existent. Das heißt, wir können nur sehr dankbar sein, dass irgendwann mal unsere Vorfahren Ideen hatten. Immer, wir müssen uns aufbreiten auf andere Dinge und dann hat es funktioniert.
Was ist deine Botschaft? Weil wir sind ja hier, um eine Botschaft zu hinterlassen. Welche Botschaft möchtest du gern mitgeben? Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmern, Kolleginnen von dir. Was liegt dir auf dem Herzen?
Mir liegt das sehr auf dem Herzen, allen Menschen zu sagen, erstens, dass ein Leben mit Gott den absoluten Mehrwert bringt, dass ich allen Menschen sagen möchte, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, und nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, sondern weil ich weiß, dass Gott alle Menschen liebt, dass er sich für uns interessiert, viel mehr, als wir oft denken, dass er nahbar ist, nämlich durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und ich finde das mega. Gott würde ja irgendwie so irgendwie abstrakt immer weit weg sein, aber damit wir ihn immer verstehen können, gibt es halt eben die Bibel, die uns das Leben von Jesus ganz klar zeigt, und er ist Gottes Sohn. So, und wenn man den einfach mal liest und mal ganz objektiv liest, ohne dass man vielleicht denkt, naja, das ist schon wieder die Bibel, dann stellt man einfach fest, boah, das muss ein klasse Mensch gewesen sein.
Das Neue Testament,
absoluter Vorbild halt eben auch, ne, wie er sich anderen Menschen halt eben drüber verhalten hat. So, und das ist halt eben der Punkt, den ich auch sagen möchte. Wir Menschen, wir können uns das Leben schwer oder leicht machen. Wir verbringen einen Großteil unserer nicht schlafenden Zeit bei der Arbeit. Und wie schön wäre das, wenn wir alle dazu beitragen würden, dass halt eben während der Arbeit wir miteinander gut verbunden sind, uns gegenseitig herausfordern, keine Frage, das gehört dazu, aber einfach mit einer gegenseitigen Wertschätzung unterwegs sind und einfach probieren zu sagen, Leute, wir leben nur einmal hier auf dieser Erde. Was mache ich mit meiner Zeit? Wie lebe ich sie? In welcher Qualität lebe ich sie? Und ich glaube, das wird allen Menschen so gehen, wenn irgendeines Tages mal die letzte Rede über mich, über dich vielleicht auch passieren wird. Was möchte ich denn gerne? Was würde ich gerne dann hören? Ich glaube, jeder würde doch sagen, am liebsten würde er hören, dass man ein Mensch war, der für andere Leute da war, der gedient hat, der beliebt war und so weiter. Und das ist ein tägliches, was wir einfach machen können, dürfen. Und ich sage, aus eigener Kraft schaffe ich das gar nicht, aber mit Gottes Hilfe kann man das halt eben auch schaffen. Und das ist so meine Botschaft einfach an alle, nochmal zu sagen, Gott liebt uns. Wir haben Unternehmen vielleicht, wo wir Verantwortung tragen. Aber wie schön ist es, wenn man diese Last, die oft auf uns lastet, halt nicht alleine trägt, sondern mit Gott dabei und halt eben auch hoffentlich mit vielen guten Personen um sich herum, mit denen man auch alles teilen kann.
Ich habe die Erfahrung gemacht bei LinkedIn, ich zitiere ja immer mal einen Bibelvers, bring den in deinen Business-Zusammenhang oder ich erzähle was von Jesus. Wie positiv Menschen darauf reagieren, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe eigentlich mit krasser Bewertung gerechnet, das ist nicht passiert. Und mein Eindruck ist, dass viele auf der Suche sind, teilweise gar nicht wissen, wonach. Wenn sie dir jetzt zuhören und sie auch so dieses Gefühl von, boah, ich fühle da eine Sehnsucht. Ich hätte das auch gern. Ich hätte auch gern diese Nähe zu Gott. Die Liebe, von der du gerade sprichst. Was meint er damit? Wie kann Gott uns lieben? Wie kann man diese Liebe fühlen? Wie kann ich Gott denn kennenlernen? Du hast gerade schon gesagt, lies mal im Neuen Testament. Viele, die das Neue Testament aufschlagen, verstehen aber nichts und klappen es dann wieder zu und legen es weg. Was ist deine Empfehlung für Menschen, die gerade so auf der Suche sind und vielleicht noch gar nicht wirklich wissen, wonach, oder sich schon so ein bisschen hingezogen fühlen? Was ist deine Empfehlung? Wie können sie Gott kennenlernen?
Also tatsächlich, indem man mal in die Bibel reinschaut. Weil, nur ein Beispiel, ich kaufe ein neues, sehr kompliziertes Produkt. Hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie kann ich denn dieses neue Produkt handeln? Indem ich mich entweder im Internet informiere oder was runterlade oder noch, manche haben das klassische Handbuch dabei, lese ich mir das durch und dann kann ich dieses Produkt ans Laufen bringen. Und genauso, wenn ich mich als Mensch ans Laufen bringen will, dann muss ich einfach in die Bibel reinschauen, weil da bekomme ich einfach die Hinweise, und den würde ich Ihnen empfehlen. Schaut doch erstmal an in den Evangelien, das ist ja bekannt, gibt ja 4 Evangelien, ist egal, welches man sich raussucht, und liest einfach mal danach und guckt mal immer nur, wie Jesus sich verhalten hat. So, und dann hört man mal auch rein, was er uns sagt. Und wenn man dann einfach auf einmal merkt, boah, der lädt mich ein in eine Beziehung und der möchte auch meine Sündenschuld, die wir Menschen auch alle haben, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, einfach wegnehmen durch ein Bekenntnis. Und wir sagen, okay, Jesus, super, dass es dich gibt. Super, dass du bereit bist, all meine Last von mir zu nehmen. Und dass ich einfach dann ein Kind Gottes werden kann, das ist etwas Wunderschönes, das kann man sich gar nicht schön genug vorstellen. Und dann tritt auch ein innerer Friede bei ihm ein. Also ich weiß noch genau, wie das auch bei mir war halt eben. So, und das ist halt eben, glaube ich, das alles Entscheidende überhaupt. Und ja, das kann ich einfach allen auch nur so weitergeben halt eben. Ne? Und ich sage auch ganz offen, wir als Christen, als wahre Christen, als überzeugte Christen, wir sollten füreinander da sein. Und das sage ich auch ganz offen, wenn einer Fragen hat, dann möchte ich im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten auch versuchen zu helfen, weil ich weiß, was ich gewonnen habe durch die Entscheidung für Jesus. Und dieses Glück würde ich einfach jedem Menschen gönnen.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast, hier in meinem Videocamper, wo es ja nun klein und beengt ist, darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Habe ich sehr gerne gemacht. Schönen Dank. Und ich muss sagen, mich hat das überhaupt nicht irritiert. Im Gegenteil.
Echt?
Man fühlt sich so richtig, wie man im Englischen sagen würde, cozy.
Oh, das ist schön.
Ja, sehr schön.
Ja, ich gebe schon zu. Als ich gedacht habe, ui, jetzt kommt der CEO von Airbus hier so in meinen kleinen, wirklich kleinen Camper rein und man sitzt ja schon nah beieinander. War ein kurzer Moment, wo ich dachte, wie denkt der wohl darüber, weil du bist ja was ganz, ganz anderes gewohnt. Umso schöner, dass wir hier dieses Gespräch zusammen haben konnten. Dankeschön.
Sehr gerne.